Hallo Marlene.
Hallo Max.
Willkommen zu Kopf hoch.
Technologien im Griff und nicht im Weg.
Wir treffen uns heute wieder zu einer weiteren Folge. Heute wollen wir uns über das Thema, eine Art Service-Folge wollen wir heute machen. Zum Thema Smartphone mit Einschränkungen. Welches Smartphone kann ich eigentlich meinem Kind und mir selbst guten Gewissens geben? Was sind die Vor- und Nachteile und was sind die Fallstricke, die ich vielleicht bedenken muss?
Genau. Max, du hast ja so ein, na, du hast kein Dampfhorn. Du hast ein,
Ich habe alles. Also ich habe mal grundsätzlich beim Telefon kann man sagen, ich habe, egal was du jetzt sagst, ich habe alles zu Hause und alles probiert, was es gibt am Markt, in irgendeiner Form, in der Reihenform sozusagen, aber ich glaube, ich habe tatsächlich alles probiert. Aber frag mal, also sozusagen, frag doch nochmal genau, weil dann kann ich dir
Ja,
vielleicht
na,
sagen.
aber das ist wunderbar. Das heißt, du bist heute unser Experte. Ich bin nämlich tatsächlich auf dem Gebiet noch nicht so wirklich drinnen in dem Thema, weil es bei uns daheim einfach auch vom Alter meiner Kinder her noch kein Thema ist.
Ja.
Da war das Smartphone bisher, gab es noch keine Frage nach einem Smartphone und daher auch noch nicht die Überlegung. Also da ist jetzt 7. Wird bald 8, wird wahrscheinlich bald kommen. Deswegen finde ich es sehr spannend, dass wir das jetzt besprechen. Und ja, ich glaube, dass das auch für viele Eltern sehr spannend ist, wenn dann die erste Frage kommt. Also, ich bin eingestiegen. Nein, du hast kein Dumbphone, das du jetzt verwendest. Du hast ein Balance-Phone, richtig?
Genau, also ich habe jetzt aktuell ein Samsung-Handy der Firma Balance Phone, das ich gerade verwende, richtig.
Ja, und das verwendest du, weil, was ist da anders an einem klassischen Smartphone?
Also, die Idee von dem Balance Phone ist die eigentlich, zäumen wir das Pferd von hinten auf. Ich habe sozusagen jetzt auch mit der Konfiguration für meine Kinder-Smartphones tatsächlich hauptsächlich die Erfahrungen von Dingen, Tutorials, die ich mir angeschaut habe, von Dingen, die ich recherchiert habe, ob es sozusagen Mittel und Wege gibt, Smartphones kindersicher zu machen. Und ich musste einfach feststellen, dass die Dinge, die bisher am Markt waren, aus meiner Sicht, einerseits, also entweder mit extremen Aufwand verbunden sind, sie halbwegs sicher zu machen, auf eine Art und Weise, wo ich guten Gewissens sagen könnte, passt, ich drück's meiner Tochter in die Hand. Oder einfach so derartig eingeschränkt waren, dass ich sagen würde, da muss man sich dann die Frage stellen, bringt dieser Ersatz dann diesen Nutzen, den man sich durch sozusagen ein Smartphone, was aber sozusagen eigentlich ein besseres Dumbphone ist, bringt das dann in Form von einem Smartphone zu lesen. Aber vielleicht ganz kurz nochmal vorab, klären wir mal grundsätzlich, bevor wir in das Balance Phone einsteigen, was gibt es denn für
Gut,
Kategorien
wollte ich
an?
gerade fragen, also Dumbphone ist natürlich so ein Begriff, was ist denn das eigentlich? Kannst du das erklären?
Ja, also ein Dumbphone, man stellt sich vor, für unsere Generation, ein Dumbphone ist ein Handy oder ein mobiles Telefon, so wie wir es aus der Kindheit kennen. Also ein Telefon, was die Basisfunktionalitäten anrufen, SMS schreiben und solche Dinge hat und die alles, was Apps sind und sowas nicht anbietet. Also man stellt sich vor, so die klassischen Nokia-Handys von früher, ich habe ein Tastenhandy, ich habe all diese Dinge, die früher als total modern und en vogue galten, Nokia 6300 oder sowas oder das Bananenphone von Nokia. Und der Wunsch, glaube ich, also das ist sozusagen das, was man landläufig als das Dumbphone bezeichnet. Der Wunsch ist natürlich zu sagen, dass ich, wenn ich nur dieses Gerät dabei habe, prinzipiell erreichbar bin und die Basisfunktionen von einem Telefon und Erreichbarkeit und sicherstellen, dass ich sagen kann, okay, meine Kinder müssen mich erreichen können, der Kindergarten, die Schule muss mich erreichen können und ich bringe aber nicht, laufe aber nicht Gefahr, dass ich ständig irgendwie auf Instagram rumhänge, wenn ich dieses Gerät dabei habe. Erfahrungsbericht von mir, das habe ich lang gemacht, das habe ich wirklich lange gemacht, das habe ich fast ein Jahr lang durchgezogen.
Du
Fairerweise muss man
selber.
sagen,
Du hattest ein Dumpphone.
Ich hatte ein Dumpphone, genau. Ich hatte auch ein Dumpphone. Ich hatte das Dumpphone in unterschiedlichsten Ausprägungen, von wirklich dem billigsten Nokia-Handy mit nicht mal GPS und wirklich nur Telefonieren und SMS, bis zu der luxuriösen Variante des Punktphones. Das ist so ein Schweizer Fabrikat, was von einem Designer designt worden ist. Das schaut dann total super aus, wie so ein Braungerät von früher, und ist irre teuer für das, was es kann. Hat ein paar zusätzliche Funktionalitäten, die so bisschen mehr können als das normale Dumpphone. Also zum Beispiel konnte man es als Modem verwenden, wenn man mit Laptop unterwegs war. Aber das Telefon selbst hatte keinen Bildschirm in der Form, wie man vom Smartphone kennt, sondern wirklich nur ein ganz reduziertes Schwarz-Weiß-Display. Konnte Musik spielen, man konnte telefonieren und that's it. Also das heißt, auch in dieser Kategorie Dumpphone habe ich recht viel ausprobiert, habe das auch lange gemacht. Auf lange Sicht muss man einfach sagen, dass die Problematik bei den Dumpphones die ist, man wird halt auch alle nützlichen Dinge des Smartphones los. Also in kurz gesagt ist es so, man schränkt sich nicht nur ein auf, dass man sich schützt vor diesen potenziell süchtig machenden Inhalten auf Instagram und auf TikTok und YouTube und die man alle kennen. Man verliert halt auch so Dinge wie Google Maps oder E-Mails schreiben oder sonstige Themen, die halt prinzipiell auch nützlich sein können. Die sind dann halt auch weg.
Das heißt, wie hast du das gemacht in der Zeit? Du hattest einen Taschenkalender.
Nein, ich hatte fairerweise, muss man sagen, zwei Telefone, die sozusagen, also ein berufliches Telefon, und ich hatte eine Nummer, wo zwei SIM-Karten da waren, und ich habe im Prinzip das Smartphone, was ich ja auch gebraucht habe für so Themen wie Zwei-Faktor-Autorisierung, also wenn ich bei der Bank dann irgendwie mich ins Online-Banking einlogge, dann brauche ich ja ein Smartphone, da ich sozusagen Zwei-Faktor mich autorisieren kann. Und all diese Themen habe ich versucht, damit zu umgehen, zu sagen, eine Smart SIM hieß es damals von meinem Telefonanbieter, wo ich praktisch zwei SIM-Karten für dieselbe Nummer habe und zwei Geräte parallel betreiben kann. Und dieses Smartphone ist dann einfach in der Firma geblieben. Es war tatsächlich ein Firmengerät. Und wenn ich unterwegs war und vor allem privat unterwegs war, dann habe ich dieses Dumpphone mitgenommen. Und das hat eine Zeit lang echt sehr gut funktioniert. Es ist leider dann wie überall, es schleicht sich immer wieder ein, dass auf einmal dann der Komfort doch größer ist, wenn man sagt, ach komm, jetzt nehme ich schon mit, dann habe ich das dabei. Dann ist es auch so, dass bei mir natürlich dann der Fakt reinkommt, Arbeit vermischt sich mit Privatleben ganz stark. Man denkt dann, ach, jetzt nehme ich das nur schnell mit, da ich dann noch was machen kann. Dann habe ich es zu Hause rumliegen, weil ich dann noch schnell für die Arbeit den Laptop dabei hatte, plus das Gerät, plus das andere. Und dann irgendwann war ich an dem Punkt, wo ich wieder halt drei Geräte dabei hatte, nämlich beide Telefone plus den Laptop. Und dann wird es auch wieder absurd.
Ja, ist dann, ja, eben.
Genau. Und so, und da muss man einfach sagen, ein Stück weit glaube ich schon, dass es für Menschen, die größere Impulskontrolle haben, was solche Themen angeht, wahrscheinlich hilfreich sein kann, so einen Dumpphone zu verwenden. Die, glaube ich, aber auch tendenziell weniger das Problem haben, dass sie dann so eine impulsive Smartphone-Nutzung grundsätzlich haben, dass sie diese Lösung bräuchten. Also es ist immer so ein bisschen ein Henne-Ei-Problem bei diesem Dumpphone. Aber grob gesagt kann man sagen, das ist das, worum es bei Dumpphones geht. Totale Reduktion der Funktionalität und wirklich Filettieren von zwei Funktionen, die das absolute Minimum eines Telefons erreichen. Ein Balance-Phone, sozusagen die zweite Kategorie, ist jetzt Smartphones, die in ihrer Funktionalität so eingeschränkt sind, dass sie gewisse Dinge einfach blockieren und nicht mehr erlauben. Und dazu gehört eben auch das Balance Phone. Dieses Balance Phone ist im Prinzip ein vollwertiges Samsung-Handy, wo aber über ein spezielles OS, also das Betriebssystem, was auf diesem Smartphone drauf ist, in die Hardware einschreibt, dass ich gewisse Dinge darf und gewisse Dinge nicht darf. Also sprich, es ist nicht auch nur so, ich installiere eine App und die kommt dann wieder weg, wenn es mich nicht mehr freut, und dann habe ich wieder Zugriff auf alles. Sondern prinzipiell ist dieses System sehr gut. Es erlaubt mir zum Beispiel gewisse Apps, die als funktional so wichtig eingestuft sind, da ich sage, okay, die brauche ich im Alltag. Dazu gehört für die Entwickler zum Beispiel auch WhatsApp. Da haben sie entschieden zu sagen, okay, das ist das, wo einfach Eltern ihren Alltag organisieren, wo einfach viele Dinge für die Schule passieren, wo Freundschaften ausgemacht werden und so weiter und so fort.
Das ist, wurde eigentlich entschieden.
Die Entscheidung über das, welche Apps auf diesem OS möglich sind und welche nicht, die treffen die Entwickler, völlig richtig. Also diese Entscheidung wird für einen getroffen. Ich habe da selber keine Autonomie über das, was geht und was nicht geht. Das wirkt vielleicht komisch im ersten Moment, aber fairerweise muss man sagen, diese Einschränkungen, die gibt es ja überall. Nur funktionieren die halt nicht so, dass ich das Gefühl habe, also ich habe ja auch sozusagen gewisse Dinge, die mit einem Smartphone gehen und gewisse Dinge, die einfach nicht gehen. Ja. Grundsätzlich ist es ja einfach so, dass ich sage, okay, ich habe Grundfunktionalitäten, die einfach mit einem Browser da sind. Ich glaube, dieses Einschränkung oder dieses Thema Einschränkung kann man ja immer nur in Relation zu dem sehen, was mit anderen Smartphones geht. Und dass ich gewisse grundsätzliche Einschränkungen habe bei Geräten, ist ja mal per se, liegt ja in der Sache des Geräts per se, ne? Dass da gewisse Dinge gehen und andere einfach nicht. Also was weiß ich, zum Beispiel, dass ich die Einschränkung, dass ich zum Beispiel Filme mit einem Kopierschutz dann nicht auf alle anderen Geräte überspielen kann, ist einfach was, was wir sozusagen als Einschränkung hinnehmen, die einfach das Urheberrecht schützt, ist aber auch eine technologische Einschränkung, die einfach da ist. Ja. Und die kann man natürlich umgehen, wenn man technisch genug Bescheid weiß über dieses Thema, aber das sind ja im Prinzip alles Entscheidungen, die für mich getroffen werden, was geht und was geht nicht technologisch. Ja. Oder zum Beispiel auch klassisches Thema, iMessage auf einem iPhone. Wenn ich dann zu Android wechsle, ist es gar nicht so einfach, weil das Thema iMessage proprietäres, also ein eigenständig geschütztes Protokoll von Apple ist und ich nicht einfach dann mit einem iMessage-Handy zu einem Android-Handy funken kann, sondern dann automatisch im Prinzip das Protokoll vom Telefonanbieter übernommen wird und in eine SMS erstmal umgewandelt werden muss, bevor sozusagen es über die iMessage. Also es gibt überall diese Einschränkungen, wo ich aber die als solche nicht wahrnehme, sondern halt sage, naja, diese Verbreitung sind so große Ökosysteme, dass ich das Gefühl habe, naja, das ist so eine Art Funktionalität. Aber in Wirklichkeit geht es immer um Barrieren und Einschränkungen. Und diese Dumbphones, diese in dem Fall das Balance-Phone, geht einen Schritt weiter und sagt einfach, alles, was Social Media ist oder alles, was süchtig machende Technologien sind, erlauben wir einfach nicht. Das wird in diesen Sicherheitschip, der in dem Smartphone eingebaut ist, wird es sozusagen da drauf geschrieben und da kann ich auch nicht einfach jetzt sagen, jetzt deaktiviere ich das im OS, sondern ich muss das komplette OS also herunterspielen, das komplette Teil löschen und dann kann ich es neu aufsetzen und dann kann ich prinzipiell ein normales Betriebssystem drauf tun.
Aber erfordert das jetzt auch ganz viel Vorwissen? Also ich habe schon das Gefühl, das klingt gerade für mich so, bevor ich mir sowas zulege, muss ich irgendwie ganz viel darüber wissen, wie das letztendlich funktioniert, vielleicht wie ich auch selber noch Einstellungen da vornehmen muss. Oder ist das jetzt einfach nur, weil du halt so bist, wie du bist und dich dann da...
Nee, also... Es gibt die Variante, sich ein Balance-Phone, also Balance-Phone muss man sagen, ist jetzt auch keine Kategorie, sondern tatsächlich eine Firma, die heißen so. Das Balance-Phone. Und Balance-Phone ist der Versuch, das Ganze möglichst nutzerfreundlich zu machen, dass ich mich eben nicht mit diesen Dingen technisch auseinandersetzen muss. Also ich muss selber keine Apps installieren, ich muss selber mich technisch auch nicht so weit auskennen, wie ich das müsste, wenn ich jetzt selbst ein Android-Handy zum Beispiel so konfigurieren möchte, dass ich dort diese Einschränkungen selber treffe. Weil es ist auch wieder so eine Katze, die sich in den eigenen Schwanz beißt, Problem. Wenn ich in der Lage bin, so etwas zu tun, dass ich ein Android-Handy konfiguriere, bin ich in der Lage, das auch wieder so zu konfigurieren, dass ich es wieder nutzen kann, wie ich das möchte. Das Balance-Phone ist der Versuch von dem Hersteller zu sagen, ich möchte den Nutzern, die sich aktiv für einen bewussteren Lebensstil entscheiden, ein vorkonfiguriertes OS in die Hand zu drücken, wo ich all diese Themen nicht machen muss, sondern jemand, das für mich getroffen hat. Auch im Hinblick auf Kindernutzung. Also das Balance-Phone ist zum einen für Leute, die aktiver sich darum kümmern wollen, wie viel Zeit verbringe ich auf diesem Gerät. Also zum Beispiel Google-Bildersuche geht nicht. Es gibt kein Instagram, kein TikTok, all diese Themen kann ich nicht installieren. Was ich zum Beispiel installieren kann, ist Spotify, ich kann installieren WhatsApp, ich kann installieren die Messenger-Dienste wie Signal und
Das heißt, du könntest Instagram zum Beispiel gar nicht installieren.
Instagram kann ich aus dem Play Store auf diesem Balance Phone nicht installieren. Es sei denn, das ist jetzt auch sozusagen eine Randnotiz und das ist auch das, wo man merkt, okay, ich bin schon lange in diesem Thema drin. In unserem Fall war es so, wir haben eine Google Business Suite aufgrund unserer Firma. Und wenn ich es gibt auf dem Android-Betriebssystem eine Möglichkeit, es nennt sich Device Policy. Also sprich, ich kann meinen privaten Account von dem beruflichen Account trennen. Das ist für Leute, die sagen, ich habe eine private E-Mail-Adresse und ich habe eine berufliche und die hätte ich gerne auf zwei, also praktisch in zwei Sektionen des Betriebssystems. Ich glaube, ich bin tatsächlich der erste Benutzer gewesen, der als jemand, der Zugriff zu einer Google Business Suite hat, diese auch installiert hat, plus einer Privatadresse, und siehe da, in der Google Business Suite geht leider wieder alles. Also das heißt, für Nutzer, die so selbst sich schützen wollen und Zugang zu den Google Business Tools haben und die Firma auf diesen Services läuft, musst du dann wieder, und da ist wieder das Thema, du musst dann wieder selbst, und da ich selbst der Administrator bei uns in der Firma bin, das in unserem Admin, in unserer Admin, also Administrationsumgebung heißt, ich bin der, der entscheidet, was geht in der technischen Infrastruktur und was nicht, muss ich selber wieder einschränken, welche Apps funktionieren und welche nicht. Und da war das Gerät für mich ab dem Moment wieder sinnlos, weil es genau wieder diesen einen Schritt notwendig macht, den ich auch sonst bei jedem anderen Gerät machen könnte. Ich weiß ja, wie es geht, aber ich weiß dann auch wieder, wie es dann wieder zu deinstallieren ist. Grundsätzlich muss man aber sagen, das Balance Phone ist ein sehr gutes Gerät, weil es sich einfach der grundlegenden Problematik annimmt, zu sagen, es gibt ja funktional gute Dinge auf diesen Geräten. Also es wird ja niemand sagen, Google Maps ist ein prinzipiell mal problematisches Produkt. Was Google dann mit den Daten tut, ist problematisch, keine Frage. Aber per se ist es ja ein wahnsinnig, wahnsinnig hilfreiches Produkt aus dem Google-Kosmos. Also nehmen wir mal jetzt komplett die politische Komponente raus, da es um Google geht. Aber im Prinzip jede Karten-App ist ja was, wo ich sage, das hilft ja auch total. Wenn ich Sport mache, auch solche Dinge, das ist ja total praktisch, wenn ich diese Dinge alle tun kann. Ja. Und das Balance Phone ist für mich eigentlich so bis dato eine der besseren Wege, wie ich mich ohne großartiges technisches Wissen, wenn ich die Einschränkung in Kauf nehmen kann, dass ich es nur als mit privaten Google-Accounts nutze und keine Business Suite nutze, ist es ein sehr, sehr gutes Gerät, was ich glaube, dass man sich auf jeden Fall anschauen kann, wenn man für sich selbst, eingeschränkt auch für seine Kinder ab einem gewissen Alter, also ab 14, 15 vielleicht.
Also du würdest es auch Kindern empfehlen, du würdest es auch Eltern empfehlen, das ihrem Kind zu geben.
Also ich würde das jetzt pauschal nicht machen. Ich würde schon, weil ich glaube schon auch, dass das Thema Spotify eins ist, was ich mir sehr genau anschauen muss, ob ich mein Kind auf Spotify lasse oder nicht. Weil nur weil es... Genau, WhatsApp auch. Allerdings muss man sagen, dass ab dem Moment, wo ich WhatsApp verlasse und versuche, Links anzuklicken, wo es gewisse Umgebungen betritt, diese dann auch einfach gesperrt sind, wenn es auf Instagram führen sollte oder woanders hinführen sollte, was dieses OS blockiert. Also das ist auch was wirklich funktioniert. Die uneingeschränkt empfehlen würde ich es auf gar keinen Fall, weil auch hier einfach man sehr genau wissen muss, was man tut. Aber ich würde es auf jeden Fall in Betracht ziehen, wenn ich um die Entscheidung nicht rumkommen, dass mein Kind ein Smartphone braucht, aus dem einen oder anderen Grund. Also dann glaube ich, ist das deutlich bessere Gerät, als zu sagen, ich konfiguriere das selber irgendwas, speziell auch dann, wenn ich den technischen Hintergrund nicht habe. Glaube ich, ist es ein sehr gutes Gerät, was man sich anschauen kann.
Ja. Hast du dich mit, weil du jetzt sagst, wenn mein Kind dann ein Smartphone will, hast du dich mit dem, wir haben es im Vorgespräch nur kurz angerissen, mit dem auseinandergesetzt, mit diesen Smartphone-Einstellungen, die man beim iPhone machen kann. Also da gab es ja jetzt so diesen Hinweis, dass es beim iPhone eben unter den, also ich glaube bei den assistierten Funktionen oder bei den Assistenzfunktionen diese Einstellung gibt, dass du das Handy auch so aufbereitest, dass es eigentlich wie ein Dumbphone funktioniert.
Mhm.
Kannst du dazu was sagen?
Also zu den aktuellsten kenne ich bis auf das Video, muss ich fairerweise sagen, ich habe es noch nicht probiert. Es ist jetzt was auf jeden Fall auf meiner Liste steht, als nächstes das zu tun. Vielleicht ganz kurz erklärt, die Idee ist, es gibt Einschränkungen, die sozusagen Personen, die eine Beeinträchtigung haben und trotzdem dieses Smartphone nutzen möchten, das möglichst leicht für die zu machen, also große Icons, eingeschränkte Funktionalitäten, ich kann Apps erlauben, andere Apps nicht erlauben, ich kann sozusagen sehr stark eingreifen, was geht mit diesem Telefon und was nicht. Und vor allem der entscheidende Punkt ist, ich kann es nur deaktivieren, wenn ich einen Code kenne, und der kann anders sein als der Code des Telefons. Und das ist was sozusagen jetzt aus Sicht speziell für Paare interessant sein kann, wenn ich sage, naja, wir haben vielleicht beide ein Thema mit der Smart, also sowohl für die Kindernutzung, also sprich, wie kann ich ein Smartphone so aufbauen, dass ich es potenziell weniger gefährlich, weil sozusagen nie, aus meiner Sicht ganz ungefährlich wird es nie sein, weil sozusagen immer so Restrisiken bleiben, dass ich einfach da was übersehe, muss man fairerweise sagen. Mhm. Und das Thema auch zum Beispiel eins ist, wo ich sage, ich bin nicht sicher, ob es sinnvoll ist, einer 10-jährigen Person ein Gerät in die Hand zu geben, wo ich eine Kamera drauf habe, wo ich Dinge fotografieren kann, wenn ich nicht weiß, was ich eigentlich mit dieser Technologie fotografieren darf und nicht darf, welche soziale Räume ich da wie betritt, was das Recht am eigenen Bild und so weiter ist. Glaube ich, dass es eine Sache ist, die banal klingt im ersten Moment und wo man auch glaubt, naja, es ist eine Kamera, was soll das? Aber man darf nicht unterschätzen, die Kamera auf einem Smartphone ist keine Kamera mehr, wie wir sie kennen von früher. Das ist nicht mehr nur ein Sensor, der irgendwas abbildet oder Film, was belichtet wird, sondern durchläuft ja auch ganz viele Algorithmen und Machine Learning-Themen, die Filter betreffen. Bei Apple durchläuft es im Prinzip Machine Learning-Algorithmen, die den Vorder- vom Hintergrund trennen. Und da auch lauter Dinge mit diesem Foto passieren, wo ich jetzt sage, es geht weit über das einer Technologie einer normalen Kamera hinaus.
Mhm.
Ganz unabhängig davon, die Einschränkung kann sehr hilfreich sein, wie gesagt, für Paare, die sich gegenseitig dann das Telefon sperren. Einfach nur, um zu sagen, gewisse Apps erlauben wir und andere einfach mal nicht. Und sich aber gegenseitig den Code natürlich nicht zu erzählen. Dass ich nicht einfach dann sozusagen in die Versuchung komme und sage, naja, jetzt schalte ich es aus und nutze es dann. Also ich glaube, da liegt tatsächlich, wenn man merkt, dass es in der Beziehung, und es ist ganz oft anekdotisch, ich kriege es ganz oft als Geschichte erzählt, dass einfach viele Paare genervt sind voneinander, wenn die jeweils andere Person viel zu viel am Smartphone hängt.
Die andere Person hängt ja immer mehr am Smartphone als man selbst.
Natürlich, ist sehr klar. Also, das sieht ja auch immer sozusagen. Das,
ja.
Also der Schuster hat die schlechtesten Schuhe und ja. Woanders geht's ja immer, ist ja immer viel schlimmer als beim selber. Das ist ja ganz klar. Ich glaube, dass das tatsächlich für mich so der spannendste Aspekt bei dieser ganzen Technologie ist, zu sagen, natürlich ist es eine Einschränkung oder Beschneidung der eigenen Freiheit, in Anführungszeichen, aber halt eine, wo ich sage, naja, wenn es dazu führt, dass ich als sozusagen in meiner Paarbeziehung wieder mehr Zeit für die wesentlichen Dinge habe und es durchbrechen kann, so Muster, dann kann es schon sehr hilfreich sein. Zum Thema Smartphone-Konfiguration für Kinder gibt es einen sehr spannenden Instagram-Kanal. Mir ist die Ironie bewusst, dass es da einen sehr spannenden Instagram-Kanal gibt dazu. Gibt es ja ganz viele mittlerweile, aber es ist der Family IT Guy.
Ja, der ist super.
Den fand ich deshalb so spannend, weil es jemand ist, der den Hintergrund kennt. Ich weiß nicht mehr, ob es die NSA war, aber es war auf jeden Fall eine dieser amerikanischen Agencies oder Institutionen, die sich ganz stark um das Thema Informationsverarbeitung und teilweise Überwachung gekümmert haben. Also und mit einem technischen Hintergrund, also die Person weiß, wovon sie spricht, ganz offensichtlich, weil sie auch, also der Typ stellt einfach immer die richtigen Fragen oder sehr oft die richtigen Fragen aus meiner Sicht.
Hat auch einen Podcast, glaube ich, oder?
Der hat auch einen Podcast, genau, wo es auch ganz viel um dieses Thema Protect Young Eyes ist, so ein anderer, wo es dann sehr in dieses Thema, da fängt sich dann so ein bisschen zu mischen an mit religiösen Themen und so, da wird es dann so andere Themen, aber der Family IT Guy ist deshalb sehr gut, weil er, glaube ich, aufgrund seines Hintergrunds sehr genau weiß, was ich im Kind, in welchem Zustand, in welchem Alter und welche Entwicklungsstufe jetzt prinzipiell sozusagen abverlangen kann, dass es technologisch selbst nutzen kann und einordnen kann. Und der sagt zum Beispiel ganz klar, ich würde meinem Kind niemals ein Telefon mit einer Kamera geben, bis es nicht eine gewisse Altersgrenze erreicht hat, weil es einfach tatsächlich problematisch ist.
Was wäre das für eine Altersgrenze? Was?
Ich kann mich ehrlich gesagt nicht mehr erinnern, was er genau gesagt hat. Ich glaube, es war auch
14, 15, 16.
14, 15 sowas. Wahrscheinlich, genau. Ja. Ich muss fairerweise sagen, also gefährliches Halbwissen ab hier. Ich weiß es nicht mehr. Gefährliches Halbwissen, Achtung, Achtung. Aber was mich schon damals und bis heute stutzig macht, ist, dass jemand wirklich genau Bescheid weiß, wie es geht, mittlerweile Masterclasses anbietet und dieser Guide, um das iPhone so zu konfigurieren, dass er es seinen Kindern in die Hand drücken würde, der hat 128 DIN A4 Seiten.
Das ist halt schon, also das ist ja auch das, ich bin ja, was sowas betrifft, auch was Einstellungen und irgendwas machen, bin ich ja selber extrem faul. Also das ist
Defaults matter, sagt der Haken dran Podcast. Da haben Sie sehr recht, ja.
Mich damit zu beschäftigen, ist wirklich, also das macht mich fertig. Und wenn ich dann sehe, 128 Seiten, denke ich mir, dann lass es lieber.
Fairerweise ist es mir auch so gegangen, ganz oft schon. Und ich habe mir dann gedacht, wow, und ich habe dann auch viel ausprobiert, das Thema schon Whitelisting und Blacklisting von gewissen Websites und sowas. Das Problem ist einfach nur, also die Erwartungshaltung zu sagen, dass man erstmal die Kompetenz vermittelt, was ist das überhaupt, eine Whitelist und eine Blacklist von gewissen Themen für gewisse Seiten und so, wo trage ich die ein, geschweige denn, was ist ein DNS-Server, alles so Themen, wo du im Normalfall einfach eigentlich nur Fragezeichen erntest und sagst, na logisch erntest du da nur Fragezeichen. Und vor allem die Erwartung zu glauben, dass wir diesen individuellen Schutz, den vielleicht einige für übertrieben halten und sagen, das kann man ja nicht voraussetzen, dass wir den auslagern auf Eltern und wieder das Individuum, ist total absurd. Das ist einfach nur noch absurd. Also die Erwartung kann nicht sein, dass ich mich da auch noch drum kümmere, sondern die muss ich eigentlich politisch einfordern. Also ich kann auch von keinem Elternteil erwarten, mir 130 Seiten iPhone Guide durchzulesen, dass ich wirklich sagen kann, jetzt passt die Kiste, jetzt ist sie so gut durchgebaut, dass ich da nicht mehr irgendwo hinkomme, wo ich dann im Nachhinein das Gefühl habe, so, hätte ich doch besser und dies und jenes. Also,
Es erfordert total viele Kompetenzen. Also das ist ja nicht nur Medienkompetenz, das ist ja irgendwie, weiß nicht, also erstmal, du brauchst auch die Zeit dafür, du brauchst die Kraft dazu, was man als Elternteil ja, also irgendwie ist auch enden wollend.
Wir können jetzt auch noch Wohnzimmer aufräumen und dann noch sozusagen uns um die Ernährung kümmern und uns in die Ausbildung und Hausaufgaben sind gemacht. Dann, wenn dann einfach, sagen wir mal, um 10:30 noch so richtig gut eine halbe Stunde Zeit ist, dann gibt es nichts Schöneres, als sich zu denken, Seite 48.
Voll, jetzt ziehen wir uns mal die Masterclass rein und dann gehen wir das mal gemeinsam durch.
Das ist ja absurd. Die Vorstellung alleine ist ja absurd, dass ich sowas sozusagen zum Standard machen könnte. Das ist so ein spezieller Fall für so sozusagen einerseits interessierte Menschen und auch potenziell Menschen, die da die Gefahr überhaupt sehen. Also muss man sagen, ist halt so nischig, dass ich sage, ich glaube, man muss den Diskurs aber umdeuten, um zu zeigen, wenn du es wirklich ernst meinst, dann musst du diese Hoops durchlaufen oder du musst diese Ringe durchspringen praktisch. Und das muss eigentlich sozusagen ummünzen in eine politische Forderung zu sagen, geht's noch? Ich meine, sozusagen, das kann doch jetzt nicht die Anforderung auch sein, von wegen, und hier zieht dieses Thema, ist halt wie Zucker an der Supermarktkasse und hin und her. Ja klar, nur halt nicht an jeder Ecke und Ende. Diese Idee der Individualisierung und Liberalisierung, die hat halt Grenzen und die Grenze ist halt einfach, der Tag hat halt nicht mehr 24 Stunden und da passen nur gewisse Dinge rein.
Gut, also das würde natürlich dann so Personen wie mir, würde so ein Dumbphone dann natürlich auch sehr vieles abnehmen oder ein Balancephone, weil ich mich nicht damit beschäftigen müsste.
Und fairerweise muss ich dazu ergänzen, das Balancephone ist nicht das einzige Telefon, was sowas anbietet. Es gibt mehrere Anbieter. Mir schien das Balancephone ist eins, der sah gut aus, kann alles, war auch
also
ein
gutes wir werden nicht bezahlt vom Balancephone.
Nee, wir werden nicht bezahlt vom Balancephone. Also ich würde es auch jetzt niemandem empfehlen, der jetzt so nicht, wie gesagt, in meinem Fall war es jetzt, ich würde nicht sagen ein Reinfall, ja vielleicht doch, vielleicht war es ein Reinfall. Also wir haben es probiert, es war schon einfach fast eine Enttäuschung ein bisschen, als ich mir gedacht habe, dann muss ich wieder da der Erste sein, der irgendwie da so genau auf dieses eine Loophole wieder reinkommen, wo ich mir denke, ich kann es auch nicht lassen. Wie auch immer. Also es war schon so ein bisschen ein Stück weit die Hoffnung da, dass man jetzt endlich mal einfach da eine Verantwortung abgibt und zack. Waren dann auch, glaube ich, die Entwickler ehrlich gesagt überrascht, weil die haben gesagt, das haben sie jetzt auch noch nicht gehabt. Und ich bin dann auch mit denen in Kontakt getreten und gesagt, wie kann denn das sein? Ist das kaputt oder habe ich es jetzt kaputt gemacht?
Ist schon aufgefallen.
Ja, genau. Und die meinten dann so, hat uns jetzt ehrlich gesagt noch niemand gesagt bisher. Also ist jetzt fast auch blöd. Verstehen wir jetzt, aber müsstest du eigentlich jetzt selber wieder blocken. Und dann haben wir gedacht, aber
du bist wahrscheinlich nicht der Einzige, dem es aufgefallen ist. Die anderen denken sich nur, geil. Yes.
Vielleicht, das habe ich mir dann auch gedacht, wahrscheinlich bin ich nicht der Erste, wo es so ist. Vielleicht war ich der Erste, der geschrieben hat und gesagt hat, Kinder, möglich. Auf der anderen Seite, es ist auch ein gutes Gerät und es ist auch kein günstiges Gerät. Diese Normalvariante kostet 300 Euro und das Pro-Gerät kostet doch 600 Euro. Wenn ich jetzt nicht sagen würde, okay, es ist jetzt also das ist jetzt auch nichts, was man nebenbei mal so ausgibt und dann sagt, ach ja, blöd, mal ging halt nicht. Ah ja, lege ich es halt wieder weg. Also da war dann schon gelegen dran, dass ich sage, naja, es wäre dann toll, wenn man dann ein neues Gerät kauft, dass es das dann auch einfach kann. Ne? Aber naja. Ja, so war das die Geschichte des Balance für uns.
Die Geschichte des Balance für uns. Danke, dass du es mit uns geteilt hast.
Ja. Eine Entwicklung, die ich noch ganz interessant finde, dieses Calmtech. Ich weiß nicht, ob wir das noch über das noch sprechen wollen.
Ja, voll, ja. Mhm.
Es gibt ja sozusagen, und es ist dann die praktisch diese Mittelvariante zwischen einem Dumbphone und einem Balance Phone. Das ist ja auch so absurd, dass wir da jetzt sozusagen eigentlich anfangen, so zu filetieren. Was gibt es denn da noch für Möglichkeiten? Es gibt auch das Lite Phone. Das Lite Phone ist praktisch ein vollständiges Smartphone, aber mit einem Ink-Display, also praktisch mit so einem Display, was man von Buchreadern, elektronischen Buchreadern kennt. Einfach um nicht diese extremen Reize dieses hellen Bildschirms und ständig dabei zu haben, sondern das noch weiter auf so einen Funktionalitätsstatus zu reduzieren. Also ich kann eine Map damit anschauen und all die funktional wichtigen Dinge damit tun, aber es ist halt nichts, wo ich die irgendwie Fotos damit machen könnte oder die dann besonders toll anschauen kann. Also mit dem Lightphone kann ich sogar Fotos machen, aber ich kann es halt dann nicht so ansehen, wie es normalerweise anschauen wird auf einem Smartphone. Es gibt auch dazu eine Seite, die heißt Calmtech. Das ist im Prinzip so ein Gegenentwurf zu dieser Aufmerksamkeitsökonomie-Geräte, die halt praktisch da sehr damit spielen. Ist im Prinzip eine Sammlung von Technologien und Geräten, die sich aktiv damit auseinandersetzen, wie ich sowas hyperfunktional, aber trotzdem modern designen kann. Finde ich eine spannende Entwicklung. Ich muss ehrlich sagen, ich bin jetzt langsam durch mit dem Ausprobieren von diesen Themen, weil ich habe gefühlt, ich habe meinen Fair Share von Geräten probiert, um das Thema in den Griff zu kriegen. Komme auch immer mehr drauf, es liegt nicht nur am Gerät, also das ist auch so eine Sache.
Ja, es ist ja schon immer die Sache, ich habe letztens auch wieder ein Video gesehen, wo eine so vorgeschlagen hat, mach einfach deine Farbe beim iPhone, stell es einfach auf schwarz-weiß.
Habe ich auch schon gemacht.
Ja, und dann findest du es eh nicht mehr so toll. Und dann denke ich mir, boah, es ist wirklich so, also fällt uns das eigentlich gerade auf, dass es, wir versuchen uns die ganze Zeit irgendwie nur auszutricksen. Wir versuchen die ganze Zeit nur irgendwie uns da, ja, was für einen Weg finde ich jetzt noch, damit ich nicht dahin greife? Was ist, das ist doch auch irgendwie, also.
Ich glaube, die Analogie, die Tristan Harris vom Center of Humane Technology in dem Zusammenhang immer bringt, ist, dieses Gerät ist wie ein magischer Trick. Also der ist sozusagen ausgebildeter Magier, also Magician. Und was tut der Magier? Ein Magier spielt im Prinzip mit deiner Wahrnehmung. Ja. Selbst wenn du weißt, da kommt jetzt gleich ein Magic Trick oder ein sozusagen magischer Trick oder ein Kartentrick oder was auch immer, dann bist du dir ja trotzdem kognitiv bewusst, da wäre ich jetzt gerade ausgetrickst. Also da ist jetzt irgendwas, was sozusagen da mit meiner Wahrnehmung spielt. Und gleichzeitig stehst du davor und siehst trotzdem die Münze verschwinden oder die Karte irgendwo auftauchen, wo sie nicht auftauchen sollte oder sozusagen die, weiß ich nicht, Taube aus dem Hut kommen und so oder die Person, die zersägt wird und dann wieder zusammengesetzt. Also all diese Dinge, sozusagen, selbst wenn ich die Tricks dann verstehe und weiß, wie sie passieren, dann kann ich genauer darauf achten. Aber teilweise ist es ja so, dass ich dann trotzdem, wenn ich unkonzentriert bin, wenn ich sozusagen müde bin, wenn ich Hunger habe, wenn mein Zucker irgendwo, also da von ganz vielen Faktoren beeinflusst ist, dass meine Wahrnehmung mir trotzdem ein Schnippchen schlägt. Und genauso ist es ja auch mit diesem Ding. Ich nutze diese App und es ist weiterhin wie ein magischer Trick. Sie funktioniert trotzdem an mir. Ohne dass ich, selbst wenn ich weiß, es ist nicht gut für mich, selbst wenn ich weiß, es nutzt meine Aufmerksamkeit aus, selbst wenn ich weiß, es tut all diese Dinge, die sie nicht tun soll, es funktioniert leider jedes Mal trotzdem, weil es ganz tiefe Mechanismen, die aus einer sehr, sehr frühen Zeit in der Evolution unseres Hirns da sind, die ausnutzt. Das sind so Vulnerabilitäten, die einfach da sind. Und selbst wenn ich die weiß, schützt es mich nicht davor, dass sie trotzdem bei mir funktionieren. Und all diese Dinge, die ich vorher damit aktiv tue, dass es weniger interessant ist, diese Tricks, sind ja im Prinzip der verzweifelte Versuch, dass ich als Magier mich selbst austrickse. Also wo ich sage, ich widerlege mir meine eigenen Tricks. Also ich tue irgendwas dafür, dass ich sozusagen in den eigenen Trickkasten greife und nochmal einen über die anderen Tricks zu legen, dass ich sage, okay. Und das ist natürlich auch sozusagen der Hinkefuß eines jeden Magiers. Die eigenen Tricks, die verstehe ich halt, weil ich sie machen muss. dementsprechend kann ich sie auch wieder rückgängig machen oder weiß, wie sie gehen und weiß, was ich tun muss, dass sie wieder sozusagen, dass ich mich wieder dem hingeben kann, wenn jemand anderen einen Trick auf mir übt und also auf, sozusagen an mir ausübt.
Eben, und also gerade habe ich das Gefühl, sind wir in so einer Phase, wo wir jetzt irgendwie gerade so in diesem selber Austricksen sind. Okay, ich kaufe mir jetzt einfach ein dümmeres Gerät, ich kaufe mir jetzt einfach ein Gerät, das so eine Bremse hat. Ich schaue jetzt, dass ich immer weglege, ich schaue, dass es nicht mehr so attraktiv ist. Und die Verantwortung landet halt wieder voll bei uns. Wir haben sie vorher kurz angesprochen. Es sind dann wieder wir. Also ich zahle erstmal für dieses Smartphone und dann zahle ich eigentlich dafür, dass ich mich vor diesem Smartphone schütze. Und im Prinzip entsteht ja eigentlich jetzt gerade wieder so ein neuer Wirtschaftszweig, also der uns eigentlich vor dem anderen schützt.
Also, willkommen im Turbokapitalismus.
Oh.
Ja, so ist es. Da gibt es bestimmt eine App dafür, die das
macht. Da gibt es bestimmt eine App dafür. Da gibt es bestimmt eine Achtsamkeits-App dafür.
Ja, auch die habe ich schon probiert. Kann ich dir auch schon einige empfehlen und auch nicht empfehlen. Sehr gute zum Beispiel von zwei FH-Studenten, Pavlov. Pavlov ist sozusagen aufgrund von dem konditionierten Reflex, der Sozialforscher, der diesen Speichelfluss Hund und so Experiment. Gibt es übrigens eine lustige Geschichte von Heinz von Förster zu diesem Ding. Die kleine Detour können wir uns erlauben. Für alle, die sozusagen einen soziologischen Hintergrund haben oder einen kybernetischen oder irgendwie sozusagen in der Sozialforschung unterwegs sind. Das Experiment kennt man ja, sozusagen Pavlov, der praktisch den salivierten Reflex oder sozusagen der Hund saliviert im Sinne von Speichelfluss beim Hund mit der Glocke, weil der Hund konditioniert wird drauf, dass man sagt, also der konditionierte Reflex, dass der Hund was zu essen bekommt, wenn die Glocke läutet. Und es gab einen polnischen Wissenschaftler, Konorski hieß der. Der hat die Bücher von Pavlov gefunden und Pavlov war bekannt dafür, diese Experimente extrem genau aufzuschreiben, die Farbe des Kittels, des Assistenten und so weiter und so fort. Und Pavlov hat das Experiment nachgestellt von, Kanorski hat das Experiment von Pavlov nachgestellt und hat die sozusagen das durchgeführt, der Hund ist konditioniert worden auf die Glocke und hat dann im entscheidenden Moment eine Sache geändert, hat den Klöppel aus der Glocke getan. Der Assistent geht rein, läutet die Glocke läutet nicht, weil kein Klöppel drin ist, der Hund saliviert. Also ergo war der Reflex der Glocke kein Reiz für den Hund, sondern für Pavlov. Also wir haben hier, also so, ne? Ich weiß gar nicht, wie ich jetzt auf dieses Thema gekommen bin. Jetzt habe ich echt, fand ich.
Die Achtsamkeits-App.
Pavlov. Ja, die Pavlov-App. Ja, vielen Dank. Ja. Danke fürs Zeug. Die Geschichte fand ich immer, jedes Mal schaue ich mir die gerne auf YouTube an. Kann man googeln, Heinz von Förster. Pavlov spielt im Prinzip mit dieser Idee, die im Silicon Valley ganz lang da war, alles muss frictionless sein. Also alles muss möglichst leicht und schnell und im Millisekundenbereich funktionieren. Und viele dieser Apps spielen ja mit diesem Dopamin-Ausschuss und sagen, okay, wir es geht wie bei Slot Machines, geht es ja um die Zeit von zu erwartendem Ergebnis. Und der Zeitpunkt kurz davor, wo etwas eintritt, ist ja eigentlich der, wo das Dopamin ganz entscheiden wird. Also zum Beispiel immer dieses kurz vorher, wenn ich etwas sehe, dieser kurze Moment, wie lange dauert es von, ich aktualisiere eine App, bis sie zeigt mir etwas an. Und das sind ja alles Dinge, die sind bis zum absolut kleinsten, minutiösesten Detail herunter geplant. Das unterschätzt man ja ganz gern, wie viel Zeit in die Planung von diesen Apps läuft, zu sagen, also beginnt bei dem Thema. Ich nutze TikTok und ein Prinzip, was in Las Vegas in Casinos schon angewendet worden ist. Wenn du in Las Vegas in ein Casino gehst, wirst du dann nirgendwo eine Uhr finden. Einfach um dieses Gefühl von Zeit, wie viel Zeit verbringst du eigentlich schon in diesem Casino, aktiv zu verlieren. Ja? Mhm. Und TikTok zum Beispiel, zumindest war es eine Zeit lang so, hat bei dem Einblenden von Videos die Uhr am Smartphone verdeckt. Du konntest dann keine Uhrzeit sehen. Und das sind so Kleinigkeiten, die diese minutiösen Maximierungen der Engagement-Zeit auf den Plattformen verbessern sollen. Gleichzeitig ist zum Beispiel auch so, wenn ich aktualisiere, wie viele neue Likes habe ich bei einer App. Dieser Moment von dem Aktualisieren bis zu dem Zeitpunkt, wo mir angezeigt wird, wie viele rote neue Nachrichten da sind. das ist der absolute Dopamintrigger. Und wenn ich den ordentlich plane, dann kann ich einen unglaublichen Spike in Dopamin eines jeden Nutzers, einer Nutzerin herstellen. Und Pavlov als App setzt sich genau auf diese Mechanismen und macht es extrem mühsam und umständlich, gewisse Dinge zu tun. Ich muss immer so 10 Sekunden warten, bevor ich irgendwas tun kann, wenn ich das einstelle. So nur schnell eine App checken heißt, ich muss ganz schnell dann abwarten, bis so ein Balken hochgefahren ist. Und man glaubt jetzt, naja, ist ja egal. Es gibt...
Verlierst das Interesse.
Naja, es gibt sozusagen im ersten Moment nichts Frustrierenderes, als sozusagen dann drauf zu warten, bis ich sehe, welche neuen Mails da sind, bis ich sehe, wie viele neue Likes auf dem Post da sind. Also dieses Unterbrechen dieses Moments, dieses total reibungslosen Erlebnisses da. Was das mit einem tut im ersten Moment, ist echt erschreckend, weil man sich selbst dabei sieht, wie man sich denkt so, mach weiter, ich möchte das jetzt nicht. Und eigentlich da auch dieser Moment war, wo es wirklich lange funktioniert hat. Allerdings auch dann irgendwann nervt es einen so, dass man es dann wieder deinstalliert und einfach sagt, ja, das ist halt jetzt so hin und her. Und dann eigentlich dieser Schweinehund sozusagen größer ist, zu sagen, na komm, ich mach das jetzt und hin und her und dann die alten Probleme.
Ja, am Ende wieder zurück.
Ja.
Was würdest du jetzt, da richtige Tipps zu haben, was würdest du jetzt jemandem raten, der sagt, du, mein Kind möchte jetzt ein Smartphone? Gehen wir mal davon aus, ja, okay, ich habe mich jetzt dazu überreden lassen. Keine Ahnung, oder? Ich habe mich jetzt genau.
Entscheidung getroffen, mein Kind.
Genau, ich habe die Entscheidung, wir haben jetzt gemeinsam die Entscheidung getroffen, es gibt jetzt dieses Smartphone. Also, was ich rausgehört habe, du würdest erstmal keins mit einer normalen Kamera, sagen wir mal, das Kind ist jetzt 13, 14, das ist ja realistisch. Ist ja jetzt gerade so oft der Fall. Was würdest du der Person raten?
Also aus meiner Sicht sind iPhones grundsätzlich, was den Datenschutz angeht, den Android-Geräten vorzuziehen, weil Apple grundsätzlich das Thema Datenschutz ernster nimmt als alle anderen großen Big-Tech-Unternehmen. Ganz grundsätzlich. Das heißt nicht, dass Apple ein Vorzeigeunternehmen ist, was Datenschutz angeht. Das heißt auch nicht, dass Apple nicht auch problematische Praktiken hat und vor allem auch in der Zukunft mal jetzt nicht darauf schließen kann, dass sie sich weiterhin so verhalten. Aber grundsätzlich kann man sagen, Privacy war für Apple immer ein USP. Also das sind zwei Worte, die jetzt wieder vielleicht erklärungsbedürftig sind im Sinne von der Schutz der Privatsphäre war ein Alleinstellungsmerkmal für die Firma Apple. Grundsätzlich erlaubt es auch Android-Geräte, Einschränkungen zu machen, die sinnvoll sind. Aber wenn ich die Wahl habe, dann würde ich tendenziell auf das Thema iPhone gehen, einfach weil per se in der Art und Weise, wie Apple Daten handhabt, da die Privatsphäre der Nutzerinnen eine größere Rolle spielt und die restriktive Politik, die ein Problem ist, was sozusagen Liberalisierung und Zugänglichkeit zu den App-Stores angeht, auch eine Sache ist, wo man sagen kann, okay, es durchläuft größere Hürden als sozusagen Anbieter von gewissen Apps einfach strengere Richtlinien zu durchlaufen, die jetzt vielleicht im Play Store von Google angelegt werden. Wo Licht ist, ist Schatten, ist es sicher auch nicht so, dass ich sage, das ist jetzt alles unproblematisch. Aber prinzipiell iPhones vor Android-Geräten aus meiner Sicht. Und dann, oder jetzt muss ich es wieder relativieren, ich glaube, so Themen wie Balance Phone würde ich mir auf jeden Fall anschauen, wenn ich sage, ich versuche da irgendwie einen nutzerfreundlichen Weg in das Thema reinzufinden. Ich glaube, dass die Inkphones, es gibt eine Firma, da muss ich jetzt ganz kurz noch nachschauen, kleinen Moment. Das entschuldigt ganz kurz alle, die zuhören, dass ich jetzt noch brauche. Das Modita Compact. Das Modita Compact ist ein Telefon, was diesen Balance Phone Ansatz nochmal weitertreibt, weil es tatsächlich ein Ink-Display ist. Also auch dieses Smart Reader, also so Buchgerät Funktionalität hat und im Prinzip ein vollständiges Android-Gerät ist, was aber auch hier ganz stark einschränkt, welche Apps darf ich drauf verwenden und nicht, welche nicht. Und ganz viele dieser problematischen Apps einfach aufgrund dessen, dass es einfach nicht diese Art von Display hat, gar nicht zulässt. Gleichzeitig wird man wissen, dass die Art von Gerät, die gerne Kinder haben, nicht die sind, die dann so sind. Ja? Also die, das muss man auch fairerweise dazu sagen.
Ja, ich muss auch dazu sagen, also die schauen jetzt auch nicht super gut aus. Also ich habe mir da ein paar, die du mir geschickt hast, dachte ich mir auch so, naja.
Ja, also es sind keine tollen Geräte, ne? Das ist auf keinen Fall.
Das ist jetzt wirklich kein, ja. Also ich würde auch noch raten, das ist das, was mich in letzter Zeit immer wieder beschäftigt hat, worüber ich gestolpert bin, ist, dass ich dieses Handy auch nicht herschenken würde. Also das ist ja oft dann so zum Schulübergang oder zum Geburtstag oder zu Weihnachten, weil wenn ich etwas geschenkt bekomme, wenn ich jetzt ein Smartphone geschenkt bekomme, dann habe ich das Gefühl, das gehört mir, also entscheide ich, mit dem kann ich eigentlich machen, was ich will. Wenn du jetzt zum Beispiel als Elternteil sagst, ja, du bekommst das, aber ich leihe dir das nur. Das ist, und es ist vielleicht auch ein älteres Modell, es ist vielleicht auch ein altes von mir. Das ist jetzt die Leihgabe und dann weißt du, oder es ist einfach so ein Gefühl da, okay, das gehört nicht mir, das gehört der Familie, das gehört der Mama, das gehört dem Papa. Und ich finde schon, dass das was ändert. Also, und wenn du dann noch zusätzlich vielleicht auch noch einen Vertrag abschließt oder so, und dann kannst du auch richtig sagen, also wenn du diese Regeln verstößt, das ist nicht deins, das ist immer noch meins oder das gehört der Familie, dann, ja, passiert das und das oder was auch immer da jetzt festgelegt wurde in so einem Vertrag. Also ich finde das eigentlich einen ganz schönen Zugang, macht für mich auch total Sinn.
Ja, würde ich zu 100% unterstreichen. Ich glaube, dass die Idee von, das Kind bekommt etwas, was ihm dann gehört und man muss es ihm wegnehmen, wenn es nicht mehr gehört, deutlich schwieriger ist, als zu sagen, du kriegst ein Leihgerät, wir gucken uns das an, wenn es funktioniert, super, wenn es nicht funktioniert, dann müssen wir uns eine Lösung überlegen, die auch bis zu dem Punkt sein kann, dass man sagt, wir brauchen ein anderes Gerät, weil es das vielleicht nicht hergibt oder vielleicht irgendwie problematisch ist.
Ja.
Grundsätzlich würde ich auf dieser zwischenmenschlichen Ebene, es ist ja auch nochmal auf dieser Vertrauensebene, die ich da mit meinen Kindern brauche. Ich glaube, es ist extrem wichtig, dass ich auch zu dem Punkt komme, wo ich eine Möglichkeit schaffe, sollte ich Dinge sehen, die ich nicht sehen wollte auf diesem Gerät dann oder sollte ich das sozusagen mit Material in Kontakt kommen, sollte mich jemand anschreiben. Also das ist mal ganz grundsätzlich noch zum Thema, wenn ein Smartphone, dann auf jeden Fall einschränken, wer darf mein Kind anschreiben, wer nicht. Also niemand, der im Telefonbuch, also der nicht eingetragen ist, grundsätzlich keine Möglichkeit, die Person anzuschreiben. Also es gibt schon so ein paar Grundregeln, wo ich glaube, dass die auch bei jedem Smartphone prinzipiell erfolgen müssen. Aber sollte etwas passieren, was ich nicht möchte, dann glaube ich, brauche ich sowas, wo ich Tools und Werkzeuge dafür habe, wie ich dann Austausch schaffen kann und diese Situationen aktiv angehe. Und eine der recht interessanten oder aus vielversprechenden Ideen aus meiner Sicht ist, es gibt ja dann das Thema, dass es ja extrem schambehaftet sein kann, wenn ich da Dinge sehe, die ich nicht sehen wollte, speziell als 12-, 13-, 14-Jähriger oder Jährige, dann ist das jetzt vielleicht nichts, was ich sofort irgendwie, es gibt die Eltern- und Kinderbeziehungen, wo sowas einfach sofort besprochen werden kann und wo die Kinder dann, die da keine Berührungsängste haben, sowas anzusprechen. Aber es gibt sicher auch so Themen, die spreche ich dann nicht gerne mit meinen Eltern an, speziell wenn es um Sachen geht, wo es echt vielleicht um verstörende Inhalte geht. Und als sehr guten Tipp, den ich da gelesen habe, ist einfach zu sagen, hey, wir nehmen uns ein ganz einfacher Notizbuch mit einem Stift dazu und da schreiben wir einfach Dinge, da kann sozusagen das Kind Dinge reinschreiben, was es beschäftigt, was man aber einfach im Gespräch nicht ausspricht, weil es einfach doch deutlich leichter ist, Dinge einfach zu schreiben und zu sagen, okay, lest es, weil das ist was mich beschäftigt, wo ich nicht dabei bin, wenn die Eltern es lesen, einfach um diese erste Reaktion auch abzufedern, zu sagen, dass man erschreckt ist, dass man vielleicht falsch reagiert, dass man sozusagen einfach so Schritt für Schritt Annäherung an ein problematisches Thema und die Eltern dann eine Antwort reinschreiben können, die das Kind dann auch wieder lesen kann. Also sprich, zu sagen, hey, einfach diese zeitliche Unmittelbarkeit ein bisschen auseinander zu dividieren und solche doch Inhalte, die einen beschäftigen und die vielleicht problematisch sind, ein Stück weit verdaubarer für beide Seiten zu machen, fand ich extrem smarte Idee, die ich weiß nicht mehr, woher ich sie habe, aber fand ich total schlüssig, ist einfach umzusetzen, nimmt ganz viel sozusagen schambehaftete Gespräche zerstückelt in verdaubare Teile oder zerlegt in verdaubare Teile, dass sie als erscheint mir sehr, sehr sinnvoll, das so zu tun. Ja, und dann, wie gesagt, wenn man es ganz genau nehmen will, Smartphone, Family, IT Guy, den Guide durchgehen und sich einfach die wichtigsten Punkte raussuchen.
Steht auch noch sowas drin, ist mir auch gerade eingefallen, eben diese 10 Fragen oder 10 Gespräche, bevor das Kind 10 ist, glaube ich, auch sowas, also wo es also um Gespräche über Pornografie geht.
Ja, genau.
Also das alles thematisieren. Also es ist natürlich, ja, es ist viel, womit man sich beschäftigen muss, aber ja, momentan bleibt uns ja gerade nichts anderes übrig, als das zu tun.
So ist es.
Ja. Ja. Ich glaube, das.
Ja.
Ja.
Da gäbe es jetzt noch stundenlang zu reden über das Thema, was man machen könnte und sollte, aber ich glaube, und oft muss man einfach auch sagen, ich meine, wir haben uns über das Thema bei den Seniorinnen enthalten, einfach da stehen oder da anfangen, wo man steht und kleine Schritte in eine richtige Richtung, bevor man glaubt, den großen Wurf zu machen. Und ich glaube einfach, dass mit kleinen Schritten da mehr getan ist. Mhm. Es gibt schon diese Schwelle Smartphone, da sollte ich schon sehr genau wissen, worauf ich mich einlasse aus meiner Sicht, weil da gibt es, glaube ich, kein Zurück mehr.
Ja.
Diese Aussage von Tristan Horks, die bleibt aus meiner Sicht richtig. In dem Moment, wo ich Kindern ein unentsperrtes Smartphone gebe, ist die Kindheit vorbei. Da würde ich, dem würde ich zu 100% zustimmen. Wenn ich in der Lage bin, das zu begleiten und sozusagen da zu sagen, dass ich diesen Eintritt machen will und den bestmöglich managen, dann ist es viel Aufwand, den ich mir bewusst antun muss. Ansonsten glaube ich, könnte es ja einfach so Wege geben, aus denen ich dann eigentlich in eine Sackgasse reinfahre, wo ich so leicht dann nicht mehr rauskomme.
Ja. Ja, und alle Geräte, die wir da heute erwähnt haben, alle Links gibt es dann noch in den Shownotes.
So ist es.
Also, dass man da einfach da den Überblick hat und da leicht dazu kommt. Und ja, genau. Also wenn jetzt gerade irgendwie, was sind unsere Zuhörerinnen überlegen, was gerade so für die Familie passt. Ich glaube, wir haben auch sonst noch einige andere Folgen, wir haben einige andere Folgen, wo wir das auch schon besprechen. Ganz auch gut zu empfehlen, glaube ich, die erste Folge oder zweite Folge mit der Veronika, wo es auch um dieses Thema gibt. Alle anderen haben schon eins, nur ich noch nicht. Ich möchte jetzt dann mein Smartphone. Gibt die Veronika auch ganz gut Einblicke in den Familienalltag.
So ist es. Und ganz grundsätzlich zum Podcast, ich glaube, wir sind jetzt darauf hingewiesen worden, man sollte doch dazu sagen, dass die Leute uns abonnieren und liken und sharen und was weiß ich und so sollen.
Ja.
Also abonniert doch bitte den Podcast.
Abonniert den Podcast, folgt uns auf Instagram und wenn euch das gefällt, was wir machen, dann gebt uns bitte ein Sternchen auf Spotify.
Genau, ein Sternchen auf Spotify, das hilft auch anderen, diesen Podcast zu entdecken.
Genau.
So, folgt uns überall da, wo wir es als problematisch sehen, dass man existent ist. Bitte. Auch eine schöne Folge Doppelmoral dazu. Folge Nummer, ich weiß es nicht.
Ja, ja.
Irgendeine. So eine Historie, wo man sagen kann, guck mal hier, kann man schon wieder darauf referenzieren. Ja, sehr gut.
Gut, ja, dann.
Glaube ich, sind wir durch mit dieser Folge. Viel Gelaber von meiner Seite dieses Mal, aber ich habe tatsächlich da schon den ein oder anderen Leidensweg durchlebt.
Ja, eben. Also ich habe dir angekündigt, du warst ja jetzt quasi der Experte in dieser Folge.
Der Experte ist so, also ein großes Wort dafür, ja, muss man sagen.
Ich würde so sagen, diese Experten, ja.
Ja, die Experten. Genau so ist es. Ja, aber dann würde ich sagen, sehen wir uns wieder in einer Woche, wenn es wieder heißt, Kopf hoch.
Technologien im Griff und nicht im Weg.
Bis dahin.